Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Ab heute gibt es eine weitere Geschichte aus dieser tollen Serie.
Wir befinden uns im Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien?
Ja, von wegen ganz Gallien, Asterix und Obelix und Idefix und alle anderen aus dem gallischen Dorf sind noch immer im Widerstand. Heute erscheint ein neues Asterix-Album. Wovon das erzählt, darum geht's hier in der Lesart in etwa 40 Minuten. Wir lassen uns nicht unterkriegen. So heißt ein neues Buch, in dem geht's um junge Menschen aus jüdischen Familien, die sich in Deutschland engagieren, in der Politik oder mit öffentlichen Auftritten. Gestern Abend haben die Herausgeber Monty Ott und Ruben Gertschikow dieses Buch in Weimar vorgestellt. Mein Kollege Henry Bernhard war dabei und er hat auch darauf geschaut, wie so eine Veranstaltung mit jüdischen Herausgebern geschützt werden muss in diesen Tagen.
Auch weit ab der pro-palästinensischen Demonstrationen hat sich etwas geändert. Ein Polizeiauto steht vor dem Veranstaltungsort, dem Haus der Weimarer Republik, auf dem Weimarer Theaterplatz. Drin schaut man genau, wer reinkommt. Nicht nur Synagogen werden geschützt, sondern nun auch jüdische Autoren. Dabei meint Ruben Gertschikow kurz vor der Lesung:
Tatsächlich hat sich für uns in der Art und Weise nicht so viel verändert. Natürlich werden jetzt die Veranstaltungen nochmal mit besonderen Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet, aber grundsätzlich hat sich für unsere Situation erstmal nicht sonderlich viel verändert.
Und Monty Ott ergänzt:
Insofern, als dass wir beide uns natürlich auch schon vorher durch öffentliches Auftreten uns eben auch damit beschäftigen müssen, was es eben bedeutet, als jüdischer Mensch in Deutschland sichtbar zu sein. Und es bedeutet eben, ein unsichtbares Fadenkreuz auf der Stirn zu tragen.
Der Antisemitismus als das erschreckend Normale, das Alltägliche, das Tradierte quer durch alle politischen Haltungen und sozialen Schichten ist das Überthema der beiden jungen Berliner Autoren, die aus ihrem Buch lesen. Wir lassen uns nicht unterkriegen, junge jüdische Politik in Deutschland. Dass klassische Rechtsextreme und Islamisten verlässliche Feinde Israels und der Juden sind, sei klar. Aber Monty Ott warnt auch vor falschen, neurechten Freunden Israels nach dem Motto: falsche Freunde sind wahre Feinde.
Es ist das berüchtigte Umschlagen von Philo in Antisemitismus, welches verdeutlicht, die rechtsradikalen und neurechten PartnerInnen oder FreundInnen Israels unterstützen nicht jüdisches Leben oder einen jüdischen Staat, wo immer er auch sein möge, sondern sie folgen dem Bild, was einem Gerücht über die Juden entspringt, und nicht der komplexen und oft auch widersprüchlichen Realität jüdischer Lebenswirklichkeiten.
Die Linken, die Postkolonialen, die Kultur- und Kunstszene wollen die beiden Autoren differenziert betrachten. Die meisten hätten das Massaker der Hamas in Israel sofort verurteilt. Manche hätten ein paar Tage gebraucht, aber es werde immerhin um Positionen gerungen, meint Ruben Gertschikow.
Und genau da ist eben dieser Punkt, wo wir ja auch, glaube ich, diesen Anspruch und diese Erwartung an Kunst und Kultur stellen müssen, sich in aller Klarheit zu positionieren. Da, wo man unklar ist, beginnt die Mittäterschaft. Und ich glaube, da passiert schon was. Seit der Dokumenta-Debatte ist das Thema ja zumindest auch noch mal mehr in die Öffentlichkeit gerückt. Aber gleichermaßen sehen wir natürlich auch die vielen Statements, die jetzt eben rausgegeben worden sind, die schlimm sind oder eben wie viele Leute eben auch nach wie vor am Schweigen sind.
Die meisten politischen Parteien, die Eliten, hätten sich größtenteils klar zur Solidarität mit Israel positioniert. Die Sicherheit Israels als deutsche Staatsräson sei rhetorisch schnell bei der Hand.
Aber wir haben ja auch noch nie wirklich darüber geredet, seit Merkel diese Rede 2008 gehalten hat. Was heißt denn eigentlich überhaupt Staatsräson? Also was ist dieses Wort, außer dass wir mal sagen, ja, wir stehen an der Seite Israels, das Existenzrecht Israels ist nicht verhandelbar, wir haben eine historische Verantwortung. Okay, und jetzt?
Es sei Zeit, die Debatte zu führen und den Begriff mit Konkretem zu füllen. Und Monty Ott ergänzt:
Also, dass ein Staat alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel dazu verwendet, dieses Ziel zu erfüllen. Vom grünen Vizekanzler kam ja sogar die Aussage uneingeschränkte Solidarität. Und dann eben die Frage, das durchzudeklinieren. Und was am Ende dabei rauskommt, das sollte Israel das wollen. Aktuell will Israel das nicht, aber sollte Israel das wollen, ob deutsche Soldaten dann in diese Region fahren werden und was es mit der deutschen Gesellschaft macht.
Was beide Autoren vermissen, bei der Polizei, aber auch bei Journalisten, ist tieferes Wissen über Antisemitismus, seine Codes und Zeichen, über radikale Gruppen, gerade in den letzten Tagen auf deutschen Straßen.
Und dann eben halt dieses, ja, es war eine friedliche Veranstaltung, alle haben irgendwie nett ein bisschen zusammengerufen. Aber es fehlt grundsätzlich an dem Wissen über Organisationen, über Slogans und über Bilder, die da transportiert werden. Und das sehen wir immer wieder und das merke ich auch in meinem eigenen Umkreis, dass dann Leute aufgrund dieser Bilder eingeschüchtert sind, wenn eine grohlende Menge auf Arabisch terrorverherrlichende Slogans skandiert, wenn der Mord an Juden und Jüdinnen glorifiziert wird und die Polizei eigentlich in den meisten Fällen irgendwie daneben steht.
Ihr Fazit: Die Solidarität der Gesellschaft, der Politik, der Medien mit Israel, aber auch mit Juden in Deutschland sei momentan zwar da. Aber niemand wisse, wie das aussehe, wenn die Bekämpfung der Hamas Wochen oder Monate dauere.
Und was das dann auch konkret für den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland bedeutet.
Das Buch Wir lassen uns nicht unterkriegen, junge jüdische Politik in Deutschland, herausgegeben von Ruben Gertschikow und Monty Ott im Verlag Hendrich und Hendrich ist das erschienen. Wie sich Juden in Deutschland in der Vergangenheit auseinandergesetzt haben mit ihrer deutsch-jüdischen Identität, das schauen wir uns gleich an, hier in der Lesart mit einem Buch über die Intellektuellen Gershom Scholem, Hannah Arendt und Viktor Klemperer.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Jetzt möchten wir Ihnen ein Buch vorstellen, das sich mit deutsch-jüdischer Identität in Krisenzeiten auseinandersetzt. So heißt es im Untertitel des Buches. Um das Thema ging es ja gerade schon, als wir hier über das neue Buch zur jungen jüdischen Politik in Deutschland gesprochen haben. Jetzt kommt ein Blick in die Geschichte dazu mit einem Buch des Historikers Stephen Esheim. In dem Buch geht es um drei jüdisch-deutsche Intellektuelle im 20. Jahrhundert, um den Religionshistoriker Gershom Scholem, die Philosophin Hannah Arendt und Viktor Klemperer, der das berühmte Buch LTI, Sprache des Dritten Reiches, geschrieben hat. Michael Opitz hat das Buch für uns gelesen und ist jetzt hier. Seien Sie willkommen, Herr Opitz.
Guten Morgen.
Was haben diese drei Intellektuellen denn erstmal gemeinsam im Blick auf das Thema des Buches?
Vielleicht müsste man einfach nochmal, um sich vorzustellen, was ist das für eine Zeit, in der Sie gelebt haben, nochmal vergegenwärtigen. Viktor Klemperer ist 1881 geboren und der älteste von den dreien und Hannah Arendt 1906 geboren, die jüngste, Scholem 1898 geboren. Also der zeitliche Hintergrund ist die wilhelminische Zeit. Sie werden Zeugen des Ersten Weltkriegs, sie wachsen in der Weimarer Republik mit auf und sie sind auch Zeugen 1933 der Übernahme der Nationalsozialisten in Deutschland. Und das ist eine wichtige zeitliche Zäsur. Und sie denken in dieser Zeit permanent darüber nach, wie ist es, als Deutscher zugleich auch Jude zu sein.
Und das sind alles drei, ich habe es gesagt, Intellektuelle, alle drei mit einem großen Werk in jeweils verschiedene Richtungen. Sucht jetzt Stephen Esheim vor allem in den wissenschaftlichen Arbeiten der drei nach ihrer deutsch-jüdischen Identität oder schaut er auch auf andere Quellen?
Nein, er macht also das wirklich so, dass er sagt, es interessiert ihn eigentlich mehr, wie haben sie in persönlichen Zeugnissen dieses Deutsch-Jüdisch-Sein reflektiert und insofern bezieht er sich stärker auf Briefe und auf Tagebucheintragungen, weil er sagt, da werden solche Erfahrungen unmittelbarer niedergeschrieben werden.
Gershom Scholem, vielleicht fangen wir mal mit dem an, um uns das konkret anzuschauen. Der hat Deutschland schon 1923 verlassen. Damals ist er nach Palästina gegangen. Wie hat der sich denn später zu seiner deutschen Identität verhalten?
Ja, vielleicht müssten wir wirklich vorher sagen, wie hat er sich verhalten, um diesen Schritt gehen zu können. Also 1923. Und da macht Esheim sehr interessante Beobachtungen, indem er die frühen Tagebücher und die frühen Briefzeugnisse von Scholem zu Rate zieht und fragt, wie hat sich Scholem als Deutscher und als Jude in Deutschland gefühlt? Und da gibt's eine große Differenz zu den anderen beiden, denn er hat sehr früh darüber gesprochen, dass eine Assimilation in Deutschland nicht möglich sei und die Konsequenz für Juden müsse sein, dass sie auswandern und nach Palästina gehen. Er hielt ein Gespräch, das ist eine sehr einschneidende Formulierung, er hielt ein Gespräch zwischen Deutschen und Juden für unmöglich und er sieht nach dem Holocaust, dann 1968, dass für den Versuch, für diese Illusion, dass dieses deutsch-jüdische Gespräch möglich sei, ein hoher Preis gezahlt werden musste.
Das hat Hannah Arendt, soweit ich das weiß, jedenfalls deutlich anders gesehen. Die Philosophin, die war ja mehrfach in Deutschland nach 1945, also hat sich lange nicht so radikal von Deutschland ferngehalten wie Gershom Scholem, oder?
Nein, das ist wirklich eine ganz radikale Position von Scholem, unter diesen dreien, die Aschheim hier, auf die er sich konzentriert. Hannah Arendt war eher interessiert an dem Gespräch zwischen Deutschen und Juden, insbesondere auch nach 1945, als sie versuchte, das Gespräch auch mit ihrem Lehrer Martin Heidegger wieder aufzunehmen, der sich ja durch die Rektoratsrede nun wirklich in die Nähe des Nationalsozialismus, der Nationalsozialisten gebracht hat. Trotzdem wollte Hannah Arendt das Gespräch weiterführen. Sie hat es mit Karl Jaspers weitergeführt, dem Philosophen, bei dem sie nachher promoviert hat. Also sie ist von anderen Voraussetzungen ausgegangen, hat aber immer wieder betont, dass sie nicht Deutsche sein konnte. Da gibt es eine schöne Formulierung von Aschheim, der sagt, verweist auf ein Gespräch zwischen ihr und Jaspers. Und Jaspers sagt, ich sehe in dir die Deutsche. Und da sagt sie, das kann gar nicht sein. Also du musst in mir auch die Jüdin sehen. Und es gibt sozusagen große Unterschiede dann auch darin. Scholem hat ihr beispielsweise vorgeworfen, das Buch Eichmann in Jerusalem, weil er meinte, sie würde das jüdische Volk nicht lieben. Und sie hat darauf geantwortet, sie kann kein Volk lieben, sie könne immer nur einzelne Personen lieben.
Um auf den dritten zu schauen, das ist wieder ein ganz anderer Fall, denn Viktor Klemperer, der hat bis zu seinem Tod im Jahr 1960 in Deutschland gelebt, in Dresden, also in der DDR. Wie hat er denn seine deutsch-jüdische Identität gesehen?
Er ist vielleicht also der Antipode zu Scholem. Also während Scholem sich sehr früh abgewandt hat von den Deutschen, hat Viktor Klemperer unheimlich lange versucht, daran festzuhalten, Deutscher zu sein und das ins Zentrum auch seiner gesamten Überlegungen gestellt. Und er ist dann gezwungenermaßen eigentlich nach 1933 immer wieder damit konfrontiert worden, dass dieses Deutschsein nicht aufgeht, also sich nicht leben lässt in Deutschland nach 1933. Und das war für ihn eine unglaublich harte Zäsur, das einsehen zu müssen. Und insofern sind diese drei, die wir jetzt hier haben, so eine Art Mosaik ganz unterschiedlicher Biografien und auch ganz unterschiedlicher Reflexionen über das Jüdischsein in Deutschland.
Das Buch von Steven Aschheim, Scholem, Arendt, Klemperer, deutsch-jüdische Identität in Krisenzeiten, das wurde aus dem Englischen übersetzt von Jan-Eike Dunkhase. In der Europäischen Verlagsanstalt ist das Buch erschienen. Vielen Dank für seine Rezension an Michael Opitz. Wie Menschen umgehen mit schwerer Arbeit und mit dem Ende dieser Arbeit und mit dem Ende einer ganzen Industrie, das kann man sich ansehen in einem neuen Buch. Ich würde sofort wieder in die Kohle gehen. So heißt dieses Buch mit Fotografien von Christina Glanz. Sie hat Arbeiter und besonders viele Arbeiterinnen fotografiert in den Brikettfabriken im ostdeutschen Lauchhammer. Fabriken, die in den 90er Jahren stillgelegt wurden. Christina Glanz hat die Menschen aus der Kohle dann auch länger begleitet, Interviews mit ihnen geführt und ihre Fotos und Texte werden jetzt einerseits gezeigt in einer Ausstellung in Potsdam und eben in ihrem Buch. Und Christina Glanz ist jetzt hier bei uns im Studio. Seien Sie willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag.
Ich würde gerne mal erstmal über ein Foto reden, das man gleich auf dem Cover Ihres Buches sieht. Das ist eine Arbeiterin in einer Porträtaufnahme. Würden Sie uns vielleicht mal beschreiben, was Sie sehen in diesem Bild?
Ja, das ist eine Porträtaufnahme, die ich gemacht habe, so ungefähr 1993. Von einer Frau, die hat ein Kopftuch umgebunden. Das war Betriebsbekleidung für die Frauen in der Kohle. Ich bin damals sehr eng mit der Kamera herangegangen, weil mich dieses Gesicht sehr fasziniert hat. Eine starke Frau.
Ich habe gelesen, dass diese Frau inzwischen nicht mehr lebt, aber dass ihre Kinder bei der Buchpremiere waren und da also dieses Foto ihrer Mutter wieder gesehen haben. Wie haben die Kinder darauf reagiert?
Sie kamen in das Museum rein und hatten aber draußen schon auf der Litfaßsäule das Plakat von ihrer Mutter gesehen. Mit Tränen kamen die rein und ich stand zufällig auch gerade in der Nähe des Eingangs und dann haben wir uns umarmt. Habe ich auch geweint. Nicht wirklich, aber etwas, so Tränchen.
Klar, nur zu verständlich, denn das ist ja auch eine Art Lebensprojekt von Ihnen. Ne? Sie sind, lassen Sie uns mal anschauen, wie das angefangen hat. Also Sie haben seit 1979 in der DDR als Fotografin freischaffend gearbeitet, unter anderem eben auch in Industriebetrieben in Lauchhammer. Und mit der Wende ist für Sie plötzlich alles auch für Sie weggebrochen, anders geworden. Ihre Auftraggeber gab es nicht mehr. Und Sie sind dann nach Lauchhammer zurückgekehrt und haben dort eben frei in Ihrer Freizeit fotografiert ab 1991. Wie kam es eigentlich dazu? Was wollten Sie da?
In der Zeit machte ich mir ja große Sorgen, was passiert denn jetzt mit uns allen? Also ich hatte ja auch von einem Tag zum anderen keine Arbeit mehr. Ich war zum Arbeitsamt gegangen und habe dort gesagt, ich mache alles, ich brauche unbedingt Arbeit. Und habe auch sofort was bekommen, eine ABM-Stelle bei der Grünen Liga.
ABM müssen wir für die Jüngeren heute erklären, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme hieß das, ne?
Ja. Mhm. Und dann arbeitete ich für Öffentlichkeitsarbeit. Da habe ich gemerkt, oh, das kann ich nicht. Ich habe richtig gemerkt, dass ich fotografieren muss. Ich hatte so einen alten VW-Bus gekauft und wollte durchs Land fahren. Und hatte aber noch einmal einen Auftrag in Lauchhammer. Und da sprach ich mit dem Werbeleiter vom Lauchhammer Werk. Und der sagte zu mir, hier ist eines der ältesten Industriegebiete Deutschlands. Und hier passiert jetzt was. Und hat mich eigentlich ermutigt, dort weiterzumachen.
Und der Bildband, der jetzt da ist, der versammelt eben Fotos aus dieser Zeit, die da mit diesem Jahr 1991 dann begonnen hat. Das sind 6 Fotoreihen in dem Buch. Die erste heißt In den Brikettfabriken. Die ist von 1992 bis 1994 entstanden. Also 91 dann erstmal Vorbereitungsarbeiten, Fotografien dann ab 92. Da sieht man Männer und Frauen an ihren Arbeitsplätzen mit Helmen, mit Kopftüchern, wie bei dem Titelfoto. Für mich strahlen diese Bilder alle auch eine Nähe aus. Und eine Form von Vertrauen auch zwischen den Menschen, die fotografiert werden, und der Fotografin. Das muss man ja erstmal herstellen. Können Sie sich daran erinnern, wie das entstanden ist? Also wie dieser Moment war, Sie gehen auf die Menschen zu und fotografieren die, und die öffnen sich Ihnen ja auch.
Die haben ja gesehen, die dort gearbeitet haben, dass ich ja immer mit meinem Bus kam, und da drin waren eine Leiter, da waren Stative drin, da waren verschiedene Kameras drin, also die Kleinbildausrüstung, Mittelformatausrüstung und die Lehnhoff-Ausrüstung. Und das haben die ja gesehen, wie schwer das ist.
Also Sie waren auch eine Arbeiterin.
Ich war eine Arbeiterin und hatte nie irgendwas Schickes an oder so, sondern ich war wie Sie. Ich habe da gearbeitet. Mhm. Und die haben das gesehen, und so näherte man sich.
So ist diese Porträtserie entstanden, und Sie haben etwas später, im Januar 1993, einen ganz besonderen Moment festhalten können. An diesem Tag, in diesem Januar 1993, haben die Arbeiterinnen und Arbeiter der Brikettfabrik 64 in Lauchhammer ihre Kündigungsbriefe bekommen. Und Sie haben die fotografiert, diese Menschen, in diesem Moment, wo sie diesen Brief in der Hand haben und aus dem Entlassungsbüro da rauskommen. Wie ist das denn dazu gekommen, dass Sie diesen Moment fotografieren konnten?
Wieder nicht vorbereitet. Also ich war wieder auf dem Gelände und habe mit meinem Bus, und dann kamen ein paar Leute an, die hatten Briefe in der Hand. Ich sage, was ist denn los? Und ja, wir haben unsere Entlassungsbriefe bekommen. Ich sage, was? Und dann bin ich dann da hingerannt in die Büros und habe gefragt, kann ich das fotografieren? Ja, ich durfte, weil man mich einfach kannte, ich dazugehörte. Dann habe ich ganz schnell 2 Kameras geladen und habe die fotografiert, die sich fotografieren ließen, und das waren sehr viel.
Das muss ja ein ganz bitterer Moment gewesen sein im Leben dieser Arbeiter, dieser Moment, ich kriege da meine Entlassungsbriefe in der Hand in der Fabrik, wo ich vielleicht mal dachte, dass ich mein ganzes Leben da, mein arbeitendes Leben verbringen werde. Und ich glaube, 93 war schon ziemlich klar, wie schwer es werden würde, auch eine andere Arbeit zu finden. Mir kommt es bei den Bildern aber eigentlich so vor, als wäre da ja gar nicht viel oder gar keine Bitterkeit zu sehen. Oder wie geht Ihnen das mit diesen Fotografien?
Zu den Fotografien kann ich ja nicht viel sagen, weil ich habe ja die Menschen erlebt, ja. Aber ich habe schon mitbekommen, wie nah es an sie herangeht, dass sie ihre Arbeit verlieren, dass sie ihre Fabrik abreißen anschließend. Ja, das ist nämlich die modernste Fabrik gewesen, und alle glaubten und haben auch was dafür getan und gehofft auch, dass diese Fabrik stehen bleibt, dass die niemals abgerissen wird. Und deswegen war es besonders tragisch, ja. Mir floss alles unter den Händen weg. Eine Fabrik nach der anderen wurde geschlossen, und ich konnte sie nicht mehr fotografieren. Es ging einfach nicht. Es ging alles so schnell und nichts war vorher planbar. Also eigentlich war ich richtig traurig. Ich wollte viel mehr Menschen fotografieren. Und da ich das jetzt nicht mehr weitermachen konnte, habe ich gedacht, ach, jetzt schreibst du dir die Adressen auf und besuchst sie zu Hause. Die erzählten mir nur. Und dann habe ich gedacht, das muss ich aufnehmen, und ich habe keine Ahnung davon. Und dann bin ich zum Haus des Rundfunks in Berlin gegangen und habe dort gefragt, wie was kaufe ich mir denn für ein Gerät?
Da sind Sie in unser Radiometier mit eingestiegen. Auch schön. Sie haben ja gerade erzählt, dass Sie auch jetzt bei der Ausstellungseröffnung in Potsdam nochmal geredet haben mit den Kohlefrauen. Was haben Sie denn gehört, also wenn Sie darüber gesprochen haben, wie schauen diese Frauen denn zurück auf diesen tiefen Einschnitt in ihrem Leben? Also Arbeit verloren, dann die Fabriken abgebaut, in denen sie vorher gearbeitet haben, die Orte sind verschwunden, an denen sie gearbeitet haben, die ganze Infrastruktur drumherum ist verschwunden. Für viele der Frauen ist sogar der Beruf, in dem sie gearbeitet haben, Maschinistin zum Beispiel, den gab es dann nicht mehr unter westlichen Bedingungen. Wie schauen diese Frauen zurück auf diesen tiefen Einschnitt in ihrem Leben?
Also die erste Reaktion, sogar als ich damals die Tonaufzeichnungen gemacht habe, die Gesprächsaufzeichnungen, war, ich würde sofort wieder in die Kohle gehen. Das haben wirklich viele gesagt, was mich erstaunt hat. Und als ich jetzt mit einigen im Gespräch war, im Telefongespräch, und habe gesagt, das Buch heißt so und so, dann hieß es, ich auch. Die einen haben nie wieder Arbeit bekommen, andere haben Arbeiten gekriegt, die nicht ihre Träume sind. Einmal bei einer Führung, ich mache manchmal Führungen im Museum, und dann hat ein netter Mann das ergänzt. Und da habe ich gesagt, Sie sind doch vom Fach. Dann sagt er, ja. Und dann sage ich, sind Sie vielleicht aus Lauchhammer? Das sage ich erst vor meinem Bild. Den habe ich 30 Jahre vorher fotografiert. Und er hat 4 Fabriken in der Zwischenzeit jetzt stillgelegt. Die letzte war Vestas Blades in Lauchhammer.
Das ist schon die nächste Generation der Energieerzeugung. Das ist Windkraft, ne?
Vestas, genau.
Diese Windkraftanlagen bauen.
Genau, die Rotorblätter, die wurden dort gebaut. Seit vorigem Jahr ist diese Fabrik geschlossen und das ist seine 6. Entlassung, die er jetzt in diesen Jahren nach 1989 hatte.
Sie haben dieser Region dann praktisch die Treue gehalten, waren 2004 wieder dort, um noch eine weitere Serie zu fotografieren, in Lauchhammer Jugendliche dann zu fotografieren. Wie ist das denn jetzt? Also ich habe schon gesagt, der Kohleausstieg ist beschlossen, die ganze Landschaft dort wird sich weiter verändern. Würden Sie denn gern wieder hinfahren und weiter fotografieren in der Gegend?
Ich habe ja gar nicht alles vollendet. Ich habe ja gar nicht die Möglichkeiten, das alles zu Ende zu bringen, was ich begonnen habe. Und da gibt es noch so einiges, wo ich gerne weiter daran arbeiten würde. Und was die Jugendlichen betrifft, das ist ja diese Enkelgeneration gewesen, ja. Nicht die Kindergeneration, sondern schon die Enkelgeneration von denen, die in den Fabriken gearbeitet haben. Inzwischen entsteht dort eine Fabrik, die von den Chinesen gebaut wird, für Batterieteile. Das werde ich mir mal genauer angucken.
Ich bin gespannt, was Sie noch entdecken werden in Lauchhammer und drumherum, was Sie fotografieren werden. Jetzt können wir erstmal sehen, ich würde sofort wieder in die Kohle gehen. Das Buch mit den Fotografien von Christina Glanz ist im Hatje-Kanz Verlag erschienen. Und die Ausstellung zu ihren Arbeiten heißt Fotografien einer Transformation. Die wird noch bis zum März 2024 gezeigt im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam. Haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.
Seit heute gibt es unsere neue Sachbuchliste von Deutschlandfunk Kultur. 10 besonders interessante neue Sachbücher stehen da drauf. Unsere Redakteurin Kim Kindermann hat diese Liste heute hier im Programm vorgestellt. Da wurde sie auch gefragt, welches Buch ist denn ihr persönlicher Favorit auf dieser Liste?
Eins meiner Lieblingsbücher ist das von Verena Friederike Hasel, wie die über Bildung schreibt, so beseelt, so voller Inbrunst. Da muss ich sagen, da kann man fast weinen. Das Buch heißt Das krisenfeste Kind. Ich finde, das sollte Pflichtlektüre werden. Wir haben ja so viel aufzuholen in Sachen Bildung, in Sachen Lehreranerkennung. Und wie das gelingt, das zeigt sie hier in ihrem Buch am Beispiel Finnlands. Respekt füreinander, das Achten der Gefühle und das wohlmeinende Anleitung. Davon erzählt dieses Buch ganz animierend. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, man muss das eigentlich auch lesen, weil wenn man so auch zu Hause miteinander umgehen würde, wäre auch schon vieles im Leben besser.
Dringende Empfehlung von Kim Kindermann, das Buch Das krisenfeste Kind, Lernen für die Welt von morgen. Das Buch von Verena Friederike Hasel ist im Kein und Aber Verlag erschienen. Und das ist eins unserer neuen Sachbücher, die wir empfehlen auf unserer Sachbuch-Bestenliste. Die finden Sie auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier spricht DT64.
This is the voice of America. 100 Jahre Radio.
Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen?
März 1965. Im Berliner Rias startet das klingende Sonntagsrätsel mit Hans Rosenthal, der Vorläufer des heutigen Sonntagsrätsels im Deutschlandfunk Kultur.
Das klingende Sonntagsrätsel. Eine musikalische Preisfrage mit Hans Rosenthal.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das Sonntagsrätsel-Rateteam wünscht Ihnen allen ein schönes,
fröhliches Osterfest.
Ja, haben Sie denn die Schokoladen, Marzipan und bunt bemalten Eier alle gefunden? Ja, die der Hase so versteckt hat oder wer sonst? Sie haben noch nicht angefangen, also versuchen Sie nur alle zu finden, sonst können Sie Wochen oder Monate später eine Überraschung erleben.
100 Jahre Radio.
Heute kommt das neue Asterix-Heft auf den Markt in 20 Sprachen und zwar mit einer Startauflage international von 5 Millionen Exemplaren. Was für eine Menge, 5 Millionen Exemplare. Und man rechnet da offenbar mit besonders vielen Lesern in Deutschland. Hier bei uns sind es alleine 1,7 Millionen Hefte, die hier für uns auf den Markt kommen. Die Weiße Iris, so heißt der neue Band mit Asterix, Obelix, Idefix und den anderen. Elmar Krämer hat den Band für uns gelesen.
Wir befinden uns im Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein.
Asterix, die Weiße Iris, beginnt, wie es sich für ein Asterix-Heft gehört. Doch schon die ersten Seiten zeigen, irgendetwas stimmt nicht in der Welt der raufsüchtigen Gallier und ihrer römischen Kontrahenten. So bekommt ein Centurio, der zum Angriff ruft, von seinen Legionären zu hören, das wäre übergriffig und Gift fürs Nervenkostüm. Es sind die Themen der Zeit, die dieses 40. Asterix-Abenteuer prägen. Der Klimawandel inklusive Straßenblockade, eine durch ein neues Männerbild entstandene Ehekrise im Hause Majestix und vor allem die Weiße Iris. So nennt sich eine philosophische Schule, die ein positives Denken propagiert, die auf die Work-Life-Balance achtet und die auf einen gesunden Lebenswandel mit viel Gemüse und Fisch anstatt Wildschwein setzt.
Audaces fortuna juvat, den Tapferen hilft das Glück.
Die Weiße Iris ist der neueste Trend in Rom und in anderen Großstädten des Römischen Reichs und macht auch vor Caesars Armee nicht Halt. Visus Versus heißt dessen oberster Arzt und der will durch die Kraft des positiven Denkens die römischen Truppen motivieren, kommt aber bald auf die Idee, durch seine Philosophie auch den Kampfgeist der unbeugsamen Gallier zu schwächen. Das kommt gar nicht gut an bei den Galliern, erzählt Fabrice Caro alias Fab Caro, der neue Asterix-Autor nach Jean-Yves Ferry im Interview mit dem Egmont Verlag.
Was die Gallier so liebenswert macht, was sie ausmacht, das ist, dass sie sehr ungesund essen, sehr fettig. Sie trinken Cervisia, sie streiten sich, sie können sich nicht beherrschen, sind sehr impulsiv. Also das genaue Gegenteil dessen, was die Philosophie, die Visus Versus mitbringt, vorschreibt.
Fab Caros Debüt im Asterix-Universum wurde aufmerksam beäugt. Von Anfang an versprach er den Fans, den liebgewonnenen Charakteren treu zu bleiben.
Quod erat demonstrandum, was zu beweisen war.
Es gelingt ihm hervorragend. Auch wenn die Übertragung aus dem Französischen für den langjährigen Asterix-Übersetzer Klaus Jürgen eine Umstellung war.
Ferry hat eher das, dass er einen Gag gut vorbereitet und dann wie eine Bombe platzen lässt. Fab Caro ist eher einer, der Anspielungen mag, aber dann eine ganze Kaskade von Wortspielen macht, die ineinander greifen und sich aufeinander beziehen.
Die Weiße Iris spielt zu einem großen Teil im Dorf der Gallier. Für Fab Caro die Möglichkeit, sich auf eben jene zu konzentrieren.
Ich mag die Alben, die im Dorf spielen. Ich weiß auch nicht, ich finde das gemütlicher. Ich liebe die Charaktere. Sie sind alle starke Persönlichkeiten.
Persönlichkeiten, die jetzt natürlich unterschiedlich auf die persönlichkeitsverändernden Methoden des Armeearztes Visus Versus ansprechen. Wenn das so weitergeht, ernähren wir uns irgendwann nur noch von winzigen frischen Fischhäppchen, klagt Obelix. Die Weiße Iris ist ein würdiger Asterix, auch zeichnerisch. Und Didier Conrad, der seit 10 Jahren den Stift in der Hand hält, nähert sich immer mehr Albert Uderzo an. So leben die Zeichnungen von enormem Detailreichtum, der vor allem bei mehrmaligem Lesen besonders begeistert. Ein toller Band, mit rasantem Weg zum Ende. Zwischenzeitlich darf sogar Trubadix offiziell auf der Bühne im Dorf Zitate von Herbert Grönemeyer und den Ärzten singen. Am Ende läuft dann aber doch alles nach guter alter Tradition und es gibt auch kein Sushi zum Bankett.
Na, da ist ja die Welt wieder in Ordnung, wenn es ordentlich Wildschwein zum Baguette gibt. In der Weißen Iris, dem 40. Asterix-Band, ein Band von Fab Caro und Didier Conrad, übersetzt von Klaus Jöken in der Egmont Comic Collection. Heute erschienen, 48 Seiten hat das Album, 13,50 Euro ist der Preis. Asterix ist ein riesiger Erfolg und morgen werden wir hier im Deutschlandfunk Kultur mit dem Comicautor reden, dem der zweitgrößte Comic-Erfolg in Frankreich gelungen ist. Das ist der Autor Riyad Satouf mit seiner autobiografischen Serie Der Araber von morgen. Mehr dazu morgen um kurz nach 10 hier in der Lesart.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Literaturabsolvent Liam vergöttert den Star-Autor Sinclair. Als der für seinen Sohn Bertie einen Tutor sucht, ergattert Liam den Job. Im Kinofilm The Lesson.
Ich habe keine Ahnung von dem Mist. Ich weiß überhaupt nichts. Ich verschwende meine Zeit und ihre damit auch.
Hey, hör mir zu. Sieh mich an. Atme durch. Atme durch.
Okay, alles ist gut. Er darf sich nicht unter Druck setzen.
In den Nachhilfestunden wird schnell klar, der Star-Autor ist ein Despot. Trotzdem erbittet Liam Tipps für seinen ersten Roman.
Irgendwie eine falsche Bezeichnung, oder?
Was meinen Sie?
Es ist nichts. Höchstens ein Groschenroman. Kein Wunder, dass Sie ihn nicht zu Ende bringen.
Doch auch der angehende Autor hat das aktuelle Werk seines Vorbilds gelesen und fragt, wer hat das Buch wirklich geschrieben?
Er ähnelt keinem, den Sie zuvor geschrieben haben. Er war schwer zu lesen.
Was?
The Lesson, das Autorenduell in der Regie von Alice Troughton, läuft jetzt im Kino. Die Graphic Novel Das Schimmern der See zeigt die Seenotrettung aus der Innenperspektive. Adrian Pouvisé war selbst auf einem der Rettungsschiffe im Mittelmeer unterwegs. Am Sonnabend stellt der Comiczeichner sein Buch in Greifswald vor. In fast nüchternen Bleistiftzeichnungen illustriert Pouvisé die Arbeit an Bord. In Fotos und Interviews hat er sich den RetterInnen genähert. Den Frauen und Männern widmet er jeweils eine Doppelseite. Adrian Pouvisé.
Wer sind diese Menschen? Was hat das mit ihnen gemacht, was sie bereits erlebt haben? Und alles, was danach kommt im Buch, das erleben wir gemeinsam.
Tief schwarz und rot werden die Bilder, wenn es um die nächtliche Rettung geht. 400 Menschen kämpfen ums nackte Überleben. Die unfassbare Zahl wird in den nach Fotos gezeichneten Einzelschicksalen greifbarer.
Die Graphic Novel kann an dieser Stelle etwas, was Fotografie irgendwie nur schwer kann, eigentlich ja sehr vieles zeigen und gleichzeitig anonymisiert zu sein.
Das Schimmern der See. Adrian Pouvisé stellt am Sonnabend seine Graphic Novel vor. Um 20 Uhr Kultur- und Initiativhaus Greifswald. Vor knapp 20 Jahren erschien der Erzählband Aus allen Himmeln von Angelika Klüssendorf. Es ist die Geschichte einer ostdeutschen Kindheit voller Demütigungen, Einsamkeit und Gewalt. Jetzt hat die Autorin unter dem Titel Risse die Geschichte wieder aufgegriffen, als autobiografisch kenntlich gemacht und in Kursiv kommentiert. Heute Abend liest Angelika Klüssendorf aus Risse in Halle.
Ich hatte die Wahl, genau die Sätze zu schreiben, die ich schreiben wollte. Warum habe ich dennoch Ereignisse ausgelassen oder falsch beschrieben? Es gibt keine Wunden, die nicht verheilt wären. Doch es gibt Leerstellen, die ich bis heute nicht zu betreten wagte.
Risse. Angelika Klüssendorf liest heute Abend um 19 Uhr Literaturhaus Halle an der Saale.
Das waren die Literaturtipps von Regina Voss.